Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode, und zwar wieder ein Gespräch, was ich geführt habe, diesmal mit auch einer Bekannten, die wir bereits schon im Interview hatten, nämlich die Carole Huber von der Clemens von Bönninghausen Akademie. Da gab es ja mehrere Episoden, ich glaube vor 2 Jahren, wer das noch mal reinhören will für die alten Episoden, die waren auch sehr, sehr gut. Carole und ich haben lang gesprochen über miasmatische Behandlungen. Auch diesmal verschlägt es uns wieder in diesen Bereich, aber das geht bei Wechseljahren auch gar nicht anders. Wenn man miasmatisch arbeitet, kommt das automatisch zum Tragen. Ja, da wünsche ich dir sehr, sehr viel Spaß bei dem sehr spontanen Interview und auch, wie ich finde, ein sehr unterhaltsames Interview. Ich habe es nochmal gehört und finde es ziemlich gut. Ich hoffe, euch macht es auch so viel Spaß beim Zuhören wie mir, und genau, bis bald. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einem Interview, was, wie wir gerade zusammen besprochen haben, sehr spontan entstanden ist, und dadurch sind wir wirklich on fire, haben wir gemerkt in der Vorbesprechung. Carole Huber ist nämlich mal wieder im Podcast, wo ich mich sehr, sehr positiv erinnere an unsere tolle Miasmen-Aufnahme vor 2 Jahren. Und da freue ich mich sehr, dass du heute da bist. Sie hat mich nämlich angeschrieben, kurz zur Einleitung. Ich mache ja in der Leseecke vom Podcast, lese ich immer wieder Bücher. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das in meinen Besitz gekommen ist. Ich habe nämlich ein Buch hier, Homöopathik von Henrich. Und ich habe immer überlegt, wieso habe ich das eigentlich? Keine Ahnung. Und habe daraus inzwischen auch schon 2-mal gelesen, weil ich es wirklich gut fand. Und die liebe Carola hat sich daraufhin gemeldet und hat gesagt, hey, weißt du eigentlich, wie das alles zusammenhängt mit dem Henrich? Und da habe ich gesagt, nee, weiß ich nicht, erzähl mal. Und wir wollten sowieso schon über Wechseljahre sprechen. Keine Ahnung, wie wir nachher den Link kriegen von dem armen Henrich, der inzwischen ja schon verstorben ist, über Wechseljahre. Aber wir werden das schon machen. So, erstmal herzlich willkommen, Carola. Schön, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank, lieber Marvin. Ich freue mich sehr über die Einladung und dass das so spontan geklappt hat. Also das war wirklich eine Eingebung. Ich hatte diesen Podcast von dir gehört und dann habe ich gedacht, ja, aber der Herr Riesch hat doch unsere Clemens von Bönninghausen Akademie gegründet. Das war ja der Gründer. Und weil es damals, wir haben ja jetzt nächstes Jahr, haben wir 35-jähriges Bestehen. Mhm. Und damals, zum damaligen Zeitpunkt, gab es überhaupt keine zusammenhängende Ausbildung in Sachen Homöopathie, Homöopathik, und ihm waren diese Miasmen so wichtig, dass man eine klare Struktur in diese Ausbildung bringt, dass er dann die Akademie gegründet hat, die es ja heute noch gibt, und wir bilden immer noch gerne aus, aber eben nur Miasmatik und nichts anderes, immer noch in Wolfsburg, jetzt zurzeit online die letzten Kurse. Und Wolfsburg war damals einfach nur, der Grund war, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, in der Überlieferung einzig und allein der, dass das ein ICE-Bahnhof hatte. Mhm, es gab sonst in Deutschland noch nicht so viele. Und dann hat man sich gesagt, die Leute müssen gut anreisen können. Und dann war das also noch ohne Skripte, ohne, also da gab es, das ging mit Kurs A los. Wir sind heute bei Kurs T und U. Ich selber war im Kurs L und ja, und so ist das gekommen. Und er hat ja dieses Homöopathikbuch, da ist es auch schon, finde ich, da schimmert schon so diese klare Struktur durch. Mhm. Gell? Ja. Also ähnlich wie bei deinem großen Lehrer, dem Herrn Dr. Hughes, gell? Der ja diese Reise einer Krankheit, finde ich, da kommt das auch gut raus. Aber dass die Menschen eine Idee kriegen über die Zusammenhänge, wie wichtig es ist, auch zu schauen, was haben denn unsere Ahnenreihen schon an Krankheiten gehabt? Weil das ist ja der Boden, auf dem unsere Krankheiten praktisch wachsen dürfen. Also und da so eine klare Linie reinzubringen, das war eigentlich sein Ansinnen. Ja. Und das hat er wunderbar mit all seinen Nachfolgern, gell, und wunderbar hinbekommen.
Ich finde auch das Buch, also ist mir aufgefallen, für das, dass es jetzt zu den, sage ich mal, etwas älteren Büchern gehört, ja, ist es unglaublich modern geschrieben. Ja. Also ich habe diesen sehr direkten, klaren, einfachen, also in Anführungsstrichen, wirklich positiv gemeinten, einfachen Stil dieses Buches, wo man wirklich jedes Wort versteht und einem auch reingeht. Also ich war damals so beeindruckt, wo ich das vorgelesen habe, weil ich die Stelle dann auch ja nicht kenne oft. Wo ich denke, okay, wow, das ist mal ein klarer Standpunkt, ja, ne? Da kann man sich jetzt drauf beziehen. Ja. Und deshalb ist das Buch auch dann sozusagen nicht nur fürs Format sehr gut geeignet, sondern ich finde, das gibt dann auch eine ganz klare Botschaft. Und das finde ich immer gut, das geht mir dann auch schnell rein.
Ja, genau, das stimmt. Und da können auch, Ich empfehle das auch immer den Patienten, die ein bisschen mehr wissen wollen. Ne? Wieso erkläre ich so viel? Wieso ist diese Miasmatik so wichtig? Und das ist so gut geschrieben, dass sich da jeder dann sein eigenes Bild schon mal machen kann. Finde ich auch sehr gut.
Und da habe ich gehört, im Sommer kommt was. Da können wir es ja schon mal anteasern, weil wir strahlen das Interview im Juni aus. Ne? Das heißt, das ist ja dann gar nicht mehr weit bis in Sommer.
Nee, über Sommer wird nochmal alles zusammengestellt. Das macht eine unserer neuen Dozentinnen, den ganzen Divita auch und alles, weil wir ja nächstes Jahr wieder Jubiläum haben. Was war wann los an der CVB-Akademie? Und da wird das nochmal alles zusammengetragen. Und so, dass wir so eine Art, ja, wie so einen geschichtlichen Abriss eben, gell? Weil der Herr Risch war Pfarrer, dem war auch extrem wichtig, die philosophische sagen wir mal, Idee der Heilung. Also was ist Heilung überhaupt? Was muss es sein? Und wo geht die Reise hin? Und das ist einfach spannend, da nochmal in die ganz alten Sachen und Skripte zu gehen. Gell, was war da damals los? Wie haben die das gesehen? Und es hat sich bis heute, also ich finde, einen ganz, ganz großen Teil hat auch die Frau Schuller, Frau Maria Schuller, die hat ja dann, das wäre dann das Buch für die Kollegen, die sich dann damit mehr auseinandersetzen wollen, dieses Lehrbuch der miasmatischen Homöopathik. Da ist es nochmal für, sagen wir mal, Homöotherapeuten, die sich da vertiefend informieren wollen. Das ist nochmal sehr, sehr gut, sodass man eine klare Struktur, also wir wünschen uns eben, dass die Studenten eine klare Grundlage erstmal haben. Was ist die Homöopathie? Was ist die Miasmatik? Wie kann ich damit wann strategisch umgehen? Wie ist mein Behandlungsplan? Und wenn ich das vermitteln kann und die Studenten das verinnerlichen in diesen 3 Jahren Studium, dann haben die ein wunderbares Konzept an der Hand, was sich in der Praxis wirklich täglich bewährt. Also richtig, ich mache das jetzt seit über 20 Jahren. Du weißt es auch. Also die Miasmatik ist einfach, so funktioniert's. Ja. Punkt. Da braucht man gar nicht groß rumreden. Das ist einfach so.
Ja. Und das ist sehr interessant, dass du sagst, weil ich mich im Moment viel damit beschäftige, wo gehen wir hin? Ne? Weil die Miasmen, die bilden ja auch eine sehr, sehr gute Grundlage in den Orientierungen, wo will ich überhaupt hin? Also mit der Behandlung. Genau. Ne? Damit ich nicht jedes Symptom aufnehme und denke, das muss ich jetzt auch noch behandeln. Ich habe eine ganz klare Leitlinie damit auch.
Genau.
Aber auch der philosophische Teil merke ich, das ist interessant, dass du ansprichst. Da kommen wir heute wahrscheinlich in dem Thema Wechsel ja auch nochmal drauf zu sprechen. Das hat ja auch diese Ebene. Wie wichtig das nachher ist, wo will ich hin? Und auch nachher im Ende, das fällt mir jetzt gerade so ein, weil ich mich damit viel beschäftige, was ist nachher der individuelle Teil von geheilt werden? Also wir haben ja mit den Miasmen natürlich auch erstmal nur ein Schema. Ja. Also wo ich hin will. Und natürlich wollen alle in Richtung Symptomenfreiheit, also Null-Symptomen. Ne? Das wissen wir ja aber auch aus der Praxis. Das ist nicht unbedingt der Zustand, den wir nachher mit Heilung, mit Selbstheilungskraft erreichen wollen, gar nicht. Ne? Ich erinnere da an irgendein Zitat, weiß ich mir von wem, ein gesunder Mensch macht Krankheiten. Also wenn der keine mehr macht, ne? Dann ist was nicht gut.
Genau, ja.
Und das finde ich interessant, weil den Teil von Herrn Risch habe ich auch noch nicht gelesen. Da werde ich mich nochmal mit beschäftigen. Das ist auch spannend. Eins der Einstiege vom Dr. Sahed Mir, ein ganz kleines Buch, was ich auch mal wieder empfehle. Kennst du das?
Nee, nur vom Namen. Ich kenne nur den Namen,
glaube ich, auch noch nicht. Der sagt, Homöopathie wird also in der Sprechstunde leitet uns das Repertorium und die Philosophie. Und der Mathematiker, der rennen wir immer hinterher. So, das ist das, was wir dann versuchen.
Genau.
Und der gliedert das in seinem Buch immer wieder auch in diese 3 Teile. Also wann verwende ich die Philosophie, wann braucht es das Repertorium, wann braucht es die Mathematiker. Ne? Und da haben wir einfach ein 4. Werkzeug noch dazu von den Miasmen, was in alles eben hineinfließt.
Ja, das ist praktisch wenn man diese Miasmen, es ist mühsam zu erlernen. Mühsam zu erlernen, das muss man echt sagen, da muss man sich schon ordentlich reinknien. Aber wenn man das mal verinnerlicht hat, dann ist die Verschreibungssicherheit um so vieles größer.
Ja.
Und man trifft um so vieles sicherer die Wurzel, aus der diese ganzen Symptome kommen können und kann dann auch mit gezielten Gaben einzelner Arzneien, die richtige Wirktiefe haben, das weiß ich ja dann auch über die miasmatische Info, viel, sagen wir mal, effektiver in die richtige Richtung kommen, weil die Aufgabe ist ja immer nur, dass das wie soll ich sagen, dass die miasmatische Last oder das Miasma, was gerade aktiv ist, wieder zur Rückentwicklung gebracht wird.
Genau.
Das entwickelt sich, von selber entwickelt sich das immer nur weiter in Richtung Krankheit. Und
Richtig.
Wir wissen, Hahnemann hat gesagt, die Lebenskraft kann den chronischen Krankheiten nichts entgegensetzen. Sie kann das für akut, das kennen wir alle, da kriegen wir eine Erkältung und nach einer Woche hat die Lebenskraft das auch ohne weitere Mittel geschafft. Dann halt die wieder aus, aber nicht im chronischen Fall. Da braucht sie einfach so wie so eine Arzneiinfo. In die Richtung soll es gehen und dann läuft das auch. Gell? Ja. Aber ich finde, es ist eine, ja, die Miasmen sind eine zusätzliche Causa, eine andere Ebene der zusätzlichen
Richtig,
Causa, die so weit in die Tiefe geht, dass sie sehr effektiv ist nachher im täglichen Praxisalltag, finde ich.
Genau, ich merke das auch. Also wenn ich mich mal verirrt habe in einem Fall, wo ich denke, ja, okay, also ich dachte, wäre irgendwie akut und irgendwie entpuppt sich das als gar nicht so was Akutes, weil zwei Akutmittel haben gewirkt, aber es wird immer psychotischer. Und ich denke, stimmt irgendwas nicht, ne? Und irgendwann guckt man den Fall nochmal an, merkt, es gibt keine Auslöser, aber plötzlich in der Familienanamnese sieht man, oh.
Genau.
Oh, verlaufen. Ne?
Genau.
Und dann gibt man irgendein tief wirkendes Mittel, was auf den Familienanamnese wirkt und zack, ist diese scheinbar akute Ohrenschmerzthematik weg. Ne?
Ja,
und man versteht dann, ah super, das war gar nie akut, schon von Anfang an nicht.
Ja.
So, es war schon immer der Ausbruch von einem miasmatischen Thema und dann kann man natürlich nochmal anders fragen. Okay, also die psychischen Auslöser haben wir durchgehabt, aber war sonst irgendwas? Ja. Ja, ich bin halt wie immer gegangen vor den Reisen nochmal für Tetanusimpfung.
Genau.
Ah, so, und dann fragt man halt anders, ne? Und plötzlich kommt das raus, ne? Der Thema.
Ja, genau. Also das ist, und das ist so spannend. Ich finde, das ist das Spannendste. Wir haben den spannendsten Beruf überhaupt, weil es überhaupt nicht langweilig wird, weil jeder Fall anders ist und auch anders verläuft. Also das ist wirklich, wir können es natürlich jedem nur empfehlen, gell? Und das ist vielleicht auch die Überleitung zu unserem heutigen Thema der Wechseljahre, weil das ist ja eine Riesendomäne, wo die Homöotherapeuten unglaublich viel machen können.
Ja. Also, und es ist ja auch ein separater Auslöser. Ne? Also allein Wechseljahre an sich holt ja auch miasmatische Themen, die vielleicht auch schon lange beruhigt waren, auch wieder hoch. Ne? Das ist ja sozusagen sehr interessant. Ich leite das mal ein bisschen ein.
Ja.
Ich habe nämlich ich habe ja persönlich, wie man sieht und oder hört oder weiß, bin ich ein junger Mann mit 35 und überhaupt noch nicht im Thema Wechseljahre, auch keine Frau in den Wechseljahren. Also wir lediglich mit Patienten den Kontakt. Aber ich habe zwei große Berührungspunkte. Das eine ist, dass Dr. Hughes das eins der Lieblingsthemen war. Wechseljahren. Hat viel über das gesprochen. Es gab immer wieder auch Seminare. Das heißt, ich habe sozusagen relativ viel Know-how ohne persönliche Berührung.
Ja.
Und das Zweite ist, meine Frau hat mir mal ein ganz, ganz tolles Buch empfohlen. Ich wette, da gibt es viele. Aber ein tolles Buch, was ich wirklich auch gehört habe, was kurz ist und deshalb auch eine Empfehlung für alle, die sowieso gern hören wegen Podcast. Das gibt es auch auf Spotify um zu hören, ist von der Julia Onken, Feuerzeichenfrau. Kann ich wirklich empfehlen, weil sie hat mich wirklich als jungen Mann reingeholt in diese Gefühlsebene. Wie fühlt es sich an? Was sind so die Themen? Und sie wird dann mit den, also hinten raus immer professioneller. Sie ist irgendwie Psychologin oder Psychiaterin oder irgendwas, ne? Und wird hinten raus immer auch fachthemischer, dass ich auch wirklich als Fachperson nachher Dinge mitgenommen habe. Und so diese Einleitung über einen Roman, den sie gemacht hat und hinten raus über Fachthemen, haben mir sehr, sehr viel auch nochmal erklärt. Und mit meinem homöopathischen Gehirn, ne? Habe ich dann natürlich nochmal anders zugehört. Und deshalb ist es immer ein Thema, was ich dachte, das müssen wir unbedingt mal im Podcast machen, aber habe ich immer gewusst, nicht allein, sondern muss ich jemanden holen, der wirklich persönlich wie inhaltlich auch wirklich rauskommt. Ne?
Genau.
Und da freue ich mich natürlich, dich da jetzt an meiner Seite zu haben. Und jetzt höre ich auf, so viel zu reden. Jetzt werde ich mich ein bisschen zurücklehnen und auch dir ein bisschen lauschen. Weil ich weiß, dass es auch Seminare dazu gegeben hat und so weiter. So, hol uns doch mal ein bisschen rein in das Homöopathie- und Wochenbettthema.
Genau. Also, ich würde sagen, wir fangen mal an mit der Regel und der Bedeutung der Regel. Weil die Regel oder die Mensis, wie wir ja mal alle sagen, hat ja absolut eine ganz, ganz wichtige Rolle im Leben einer Frau. Und das ist ja so, dass das auch unsere höhere Lebenserwartung ist den Männern gegenüber. Also das ist darin geschuldet, dass die Regel wie eine monatliche Grundreinigung ist. Wenn sie denn dann gut funktioniert, können wir einmal im Monat Krankheitsstoffe, Schadstoffe, miasmatische Lasten, Altlasten ganz entspannt ausscheiden. Und es gibt sozusagen eine Blutreinigung. Der Körperorganismus wird gereinigt von Krankheitsstoffen. Und dadurch kann sozusagen die miasmatische Last, die wir alle mit uns rumtragen, sehr, sehr gut und sehr viele Jahrzehnte kompensiert werden. Das heißt, in erster Linie finde ich, bei den jüngeren Frauen und auch bei den Jugendlichen ist es erstmal unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Regel ohne Probleme kommt und geht. Denn das ist der ganz gesunde Zustand. Also nicht eine Woche im dunklen Raum mit Migräne liegen und von allem abmelden und auch nicht Schmerzen bis zum Anschlag. Und das ist alles schon auffallend und da hat die Lebenskraft schon ihre liebe Mühe. Wenn sie so viele Symptome rund um diesen normalen Prozess machen muss, dann ist das schon behandlungsbedürftig. Und da gibt es ja wunderbare Arzneien, gell, die das alles ordnen. Also das ist mal das Erste. Wenn sie denn dann gut funktioniert, sollte sie ohne Probleme kommen und gehen. Und es gibt halt bestimmte miasmatische Grundbelastungen, die die Regel noch mehr und noch dringender brauchen. Das sind die tuberkulinisch geprägten Frauen und die kancerin geprägten Frauen, weil die brauchen unbedingt Ausscheidung. Die scheiden zu wenig aus. Das ist ein Teil der Grundproblematik dieser Organismen. Und die brauchen dringend die Regel. Deswegen ist auch der ganz, ganz, der oberste Appell, niemals die Regel unterdrücken. Niemals, zu keiner Zeit im Leben. Es ist leicht möglich, man nimmt die Pille durch, man hat eine Hormonspirale. Also heutzutage wird das ja auch empfohlen, es wird auch von den Gynäkologen empfohlen. Ach, das ist doch ganz einfach, dann haben Sie das alles nicht, wenn Sie so viel Schmerzen haben, gerade wenn so viel Schmerzproblematik da ist. Das ist echt fatal. Also ich kann sagen, in über 20 Jahren, ich habe noch keine Frau erlebt, wo die Unterdrückung der Regel ohne Folgen blieb.
Ja.
Es stellen sich immer Folgen ein. Das wirst du auch schon in der Praxis gemerkt haben, auch wenn du jetzt vom Alter her noch nicht so nah dran bist. Und das können zum Teil auch ganz, ganz schlimme Folgen sein. Je nachdem, wie lange die Unterdrückung anhält und die Reinigung nicht passiert. Das, was dann passiert, ist eben, dass sich alle Krankheitsstoffe ansammeln. Der Körper weiß gar nicht mehr, wohin damit. Was soll die Lebenskraft machen? Sie wird genötigt, immer schlimmere, schwerwiegendere Symptome zu machen, mit dem Hinblick, helft mir, ich möchte diese und jene Arznei haben. Und alles stellt sich wieder ein ins Gleichgewicht, sobald die Regel wieder da ist. Also der Klassiker ist ja so regelunterdrückt und seitdem schwerste Migräne. Migräne, dass sie überhaupt nicht mehr, das haben ja jüngere Frauen auch oft schon. Und dann guckt man genau, du weißt ja, wir machen diese Zeitleiste, das werdet ihr auch machen. Ne? So, wann wurde denn die Pille und seit wann wird durchgenommen? Ja, seit 2 Jahren. Seit wann ist die Migräne da? Seit 2 Jahren. Und erst dann merkst du so, aha, da könnte es einen Zusammenhang geben. Natürlich ist das oft, das wird ja auch, sowas wird ja nicht gelehrt, deswegen sind auch eben so Dinge so wichtig, dass das verbreitet wird, dass die Frauen wieder lernen, das natürlich und positiv annehmen zu können.
Ja.
Und wenn dann dieser Zusammenhang erklärt wird oft, dann fällt es ja, ne, oft fällt ja dann die Klappe, ach so, ja, dann ist natürlich immer die Sache mit der Verhütung, aber es gibt auch andere Möglichkeiten als Pille und Hormonspirale. Also wenn Pille, dann ist es enorm wichtig, dass die unterbrochen wird, dass eine Abblutung passieren darf. Das ist dann zwar nicht der eigene Zyklus, aber es ist wenigstens eine Blutung da. Die ist ja dann gering. Gell? Und wenn dann die Regel wieder hergestellt wird, dann verschwindet auch die Migräne wieder. Also das macht der Körper ja praktisch ganz von selbst. Also
ja.
Deswegen ist wichtig, dass dieser Zyklus einigermaßen beschwerdefrei funktioniert, damit er auch geschehen darf. Und richtig schwerwiegendere Themen, wie du sagst, also passieren dann erst so in unserem Alter. Also ich bin ja da authentisch und bin jetzt so wahrscheinlich gerade so durch die Wechseljahre. Und ich kann sagen, es ist auch mal anstrengend, aber man kann das überleben. Es ist ja wirklich immer wie so ein Damoklesschwert. Und dann kommst du in die Wechseljahre und dann geht ja nichts mehr. Und dann bist du ja nicht mehr du selbst. Also das stimmt alles gar nicht. Man muss auch mal ein bisschen weg von diesem negativ Behafteten, finde ich. Das kann auch eine Riesenchance sein. Ich habe auch Frauen, die waren ihr Leben lang in Riesenkonzernen Buchhalterinnen hinter 15 Kulissen und machen jetzt eine Töpferei auf Lanzarote nach dem Wechsel. Ja, weil plötzlich Das ist so dieser Wechsel, oft ja die Lebensmittel, wo man sagt, was wechselt denn? Mhm. Oder was für, sagen wir mal, was für Anteile in ihr sind noch nicht gelebt? Was wollte sie immer schon machen? Konnte das aber nicht wegen Familie, wegen Beruf, wegen Kindern. Und jetzt gehen die Kinder dann langsam aus dem Haus. Dann hat sie wieder Zeit für sich. Viele wissen dann gar nicht, was sie mit der vielen Zeit anfangen sollen. Und eigentlich ist das eine unglaubliche Chance auch, zu schauen, was will ich eigentlich? Jetzt kann ich auf mich wieder schauen und muss mich nicht verdrehen und verbiegen und habe vielleicht einen Job, der mir eigentlich nie richtig getaugt hat, aber eben wegen der Familie und Teilzeit und ne? Und das ist oft ganz, ganz toll zu beobachten, was nach dem Wechsel dann die Frauen machen. Das ist echt total spannend. Also da habe ich schon die tollsten Geschichten gehört. Aber man muss auch sagen, diese Wechseljahre haben auch eine sehr, sagen wir mal, eine pathologische Seite können sie annehmen, nämlich dann, wenn schwer miasmatisch belastete Frauen plötzlich oder nach und nach die Regel zur Kompensation nicht mehr zur Verfügung haben. In den Wechseljahren kommt alles nochmal aufs Tableau, was an Krankheitslast da ist. Aus den Ahnenreihen, aus den Familien, aus ihrem eigenen Leben, alle Unterdrückungen, alle Krankheiten, die nie ausgeheilt waren. Und du wirst das vielleicht auch bei deinen Patienten schon beobachten. Also im Umfeld von Leuten, die schwer und schwerst chronisch krank sind, also jetzt nach der Pandemie sowieso, aber wann fängt der schwere Rheuma an? Wann fängt MS an? Wann kommt der erste Tumor? Wann kommen die? Das ist immer meist dann, wenn die Wechseljahre durch sind. Wenn das Ventil fehlt, das Gleichgewicht nicht mehr zu halten ist über die Lebenskraft, dann gibt es schwerere Pathologien. Und ein Leben lang vorher, die 30, 40 Jahre vorher, konnte das noch gut austariert werden. Da war der Organismus dann noch im Gleichgewicht, solange die Regel da war. Aber wo soll es jetzt hin? Und auch die Beschwerdelage erklärt sich dadurch. Es ist ja so, nicht alle Frauen haben viel Beschwerden im Wechsel. Man hat in den 2000er Jahren mal Umfragen gemacht und hat, glaube ich, 7 oder 9 Millionen Frauen befragt. Und es ist so ungefähr gedrittelt. Also 40% kann man sagen, haben starke Beschwerden, 30% haben gar keine Beschwerden und die weiteren 30 liegen so im Mittelfeld. Und die Frauen, die sehr, sehr starke Wechseljahresbeschwerden haben, haben diese Beschwerden nötig, weil so viel Krankheitslast da ist. Wenn die miasmatisch, Kanzerin, Tuberkulin, syphilitisch so belastet sind, dass praktisch das Töpfchen so voll ist und jetzt bleibt alles drin, dann sucht es sich ein Ersatzventil. Und das ist natürlich das Schwitzen. Wo soll's denn raus? Das ist Schwitzen, das ist Durchfall, das ist vielleicht Gewebewachstum, das ist alles Mögliche kann dann plötzlich passieren, ja, weil die Lebenskraft so eine Not hat. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass die Frauen in die Bewegung kommen, also viel bewegen, also die noch nicht sporteln, dass sie wenigstens dann spazieren gehen, dass sie walken gehen, dass das Schwitzen angeregt wird. Und eigentlich sagt man, die größten und schwersten Beschwerden haben die größte Last bis zu diesem Lebensalter noch im Körper haben. Wenn das über eine antimiasmatische Kur schon abgetragen ist in den 20er, 30er Jahren, und dann bleibt nicht mehr viel, dann sind die Wechseljahre auch, gell?
Oder easy going, leicht zu behandeln.
Auch manchmal, genau. Also, aber je nachdem, wie viel Last da ist, muss sich der Körper ein Ersatzventil suchen und das erklärt die ganzen Beschwerden, die dann daraufhin passieren, gell?
Ja. Also sehr interessant, da sind mir schon ein paar Sachen eingefallen, wo wir gerne noch mal drüber genauer sprechen wollen. Ich will mal einführen, was ja sicher ein Unterschied ist, in meiner Wahrnehmung auch, ist ja ein Unterschied, also mit welchem weiblichen Organ hat es nachher zu tun. Ne? Mhm. Also ich sag mal, wir haben ja verschiedene Organe, von denen die Probleme ausgehen können, und wir haben ja aber auch verschiedene Hormone, die problematisch sein können. Und so ist es ja dann am Schluss hochvariativ, ne? Also
Genau.
während ja Leute zum Beispiel, die zwei Sachen will ich mal reinbringen und dann gebe ich den Ball dir zurück. Ich habe zum Beispiel die schlimmsten Verschlimmungen habe ich eigentlich mit Hysterektomie, also mit der Entfernung von Uterus. Die Beschwerden, die danach auftreten, sind oft die destruktivsten.
Ja.
Da ist sozusagen die Pille durchnehmen dagegen ein Gag.
Ja.
Habe ich nicht viel, wird ja auch nicht mehr so viel gemacht wie früher. Aber ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine Patientin, die ist 32 und die ist so voller Endometriose, dass sie ihr jetzt inzwischen empfohlen hat, den Uterus rauszunehmen. Und das ist natürlich für jemanden, der noch keine Kinder hat, auch ein massiver Eingriff in allem nachher. Ne? Und wir wissen als Homöopathen mit der massiven Belastung von Endometriose und der Entfernung vom Uterus, es wird ja jetzt erst, dann geht ja die Party erst los. Ne?
Genau.
Und da wir auch keine Blutung mehr auslösen können anschließend, ne, ist das natürlich auch mit so jung natürlich ein massiver Eingriff, ne, zum Beispiel.
Genau.
Das andere ist, und das ist der zweite Ball, den ich dir zuspiele, guck mal, welchen du nimmst. Ich habe ein Buch hier mir besorgt, das ist die Muttermittel in der Homöopathie, ist tatsächlich noch keine Empfehlung, ehrlich gesagt. Also nicht, dass jemand meint, dass ich würde das Buch empfehlen. Ich habe es ein bisschen durchgelesen und finde es noch nicht so gut, aber ich sage vielleicht da noch schnell noch was zu. Aber was ich sehr spannend fand, sie hat gesagt, für sie ist Östrogen das Hormon der Selbstaufgabe. Also ist vielleicht auch am Schluss natürlich individuell, aber das ist sehr interessant mit dem, was du sagst, ne, dass man sozusagen in diesen Östrogenphase ist und dann wacht man daraus so auf, ne, und macht dann jetzt endlich, was ich endlich will. Und das hat sich jetzt nochmal bestätigt. Also guck mal, ob einen der zwei Bälle dir gefällt oder beide. Und dann kannst du mir da ein bisschen noch erzählen, was da deine Erfahrung so ist.
Also ich nehme den ersten Ball. Der ist ja so gravierend, so gravierend. Also die Hysterektomie ist wirklich, das ist eine der größten Formen der Unterdrückung, weil genau wie du sagst, diese Unterdrückung, die Blutungen sind nicht mehr herstellbar. Das heißt, das ist nicht rückgängig zu machen. Manchmal können wir ja andere Unterdrückungen versuchen, rückgängig zu machen über die Arzneigaben. Das geht nicht mehr. Und ich habe, wie du sagst, es ist danach geht die Party erst richtig los. Das heißt, im negativen Sinne, also ich habe die meisten Fälle von schwersten Depressionen danach, aber ganz schwer, noch nie was vorher damit gab. Oder andere Schwere, je nach Veranlagung in der Familie, das kann auch ein Krebs sein, das kann MS sein, das kann Rheuma sein, das kann alles Mögliche an chronischen Erkrankungen sein, je nachdem, wie die Lage in der Familie ist. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr stark krankmachend. Aber auch Hormongaben werden ja heute nicht mehr so empfohlen, weil das liegt ja ganz nahe, dass man sagt, okay, die Hormonlage ändert sich, dann gebe ich die doch einfach nach. Dann wird das schon wieder, ne? Also man weiß heute ja auch, dass das das Krebswachstum stark fördert. Und was dann passieren würde, ist, dass ich das ist ja im Prinzip sind die Wechseljahre ja keine Krankheit, das ist einfach nur eine Wandlungsphase. Das Hormonsystem tariert sich nochmal komplett neu und das ist ein Mordsaufwand und das ist so diffizil eingestellt. Also ich möchte da am liebsten gar nicht mit irgendwelchen Hormonen dran rumarbeiten, sondern das muss der Körper selber schaffen. Eigentlich würde ich dann diesen Wechseljahresprozess nach hinten rausschieben. Also ich habe auch Frauen, die nehmen schon seit 10, 15 Jahren Hormone. Du siehst den Wechsel nicht, der wäre schon vor 15 Jahren gewesen, das siehst du nicht. Die sind topfit natürlich, aber die Frage ist ja immer, was passiert dann? Dann habe ich meinen Wechsel mit 75, weil ich dann die Hormone absetze. Oder wie? Ne? Es gibt ja keinen, irgendwann muss ich es ja lassen oder ich nehme es bis zum Ende durch. Also das ist wirklich ist auch nicht förderlich. Da kann man noch gut drauf einreden. Die meisten verstehen das ja dann auch irgendwann. Und es ist ja auch nicht gesagt, dass die Wechseljahre so anstrengend werden. Es kann ja auch, man kann es ja auch positiv sehen. Es ist ja immer so, wie bewerte ich das auch, was passiert? Gell? Wenn ich weiß, warum es passiert, dann kann es ja auch ein positiver Wechsel sein zu was Gutem. Gell? Wir hatten mal eine Fortbildung mit einem Gynäkologen, der hatte dann auf einer Folie, das weiß ich immer noch, also die Probleme in den Wechseljahren kommen, weil die Frauen unzufrieden sind mit dem Job, unzufrieden in der Partnerschaft und weil sie sozusagen die Familie immer in den Vordergrund gestellt haben, sich selber nicht und jetzt endlich sozusagen selber dran sind. Das macht mental die größten Probleme. Und da muss ich aber auch erstmal durch, je nachdem, wie ich geprägt bin. Wenn ich Cancerin belastet bin, dann ist es ja mein Naturell, mich um die anderen zu kümmern.
Ja, genau.
Alle anderen sind vor mir dran. Ich mache alles so, wie es den anderen gefällt. Ich helfe jedem. Also auf mich selber gucke ich nicht. Ich schaue, dass es allen gut geht. Vor allen Dingen ist die mütterliche Rolle ist ja so geprägt, das Versorgende sozusagen, damit es allen gut geht. Natürlich bleibt da für mich wenig Energie übrig. Und diese dann wieder zu akquirieren und die dann so aus dieser Cancerinbelastung vielleicht rausheben zu dürfen, dass die auch wieder, so, das erlebst du ja immer, wenn die dann gesunden dürfen, dass die jetzt plötzlich mal Ellenbogen kriegen und sagen, nein, ich mache das jetzt nicht, mach jetzt, was ich will. So. Und da kann die Umwelt oft ja gar nichts mit anfangen. Gell? Das ist für die Umwelt oft auch schwierig, aber das ist noch gesünder, als es allem und jedem recht zu machen.
Mhm. Ja, sehr gut. Da hast du das ja gerade mal mit reingebracht, auch mit dem Hormon, diese mütterliche Selbstaufgabe, ne, die dann da mit reinfließt.
Ja. Mhm. Mhm. Genau. Also es ist sicherlich eine spannende Zeit, so wie, wir erinnern uns alle, auch die Pubertät eine spannende Zeit ist. Gell? Also alle hormonellen Wechsel sind sehr, sehr spannend. Wir machen auch nächstes Jahr in der CVB unsere Meisterkurse. Das sind immer so 4 Wochenenden. Da geht es auch um das Thema Hormone, Moleküle der Gefühle, weil es so viel in diesem Bereich gibt, gell, dass man einfach, aber die Wechseljahre sind sicherlich so das größte Paket im Leben einer Frau, wo wirklich nochmal alles aufs Tableau kommt und dann auch gerne in eine gesunde Bahn gelenkt werden darf über die hormonellen Arzneien, gell?
Das ist ja das Spannende eigentlich, was ich verstanden habe, ist ja, dass eben der Menszyklus ja auch was Zyklisches eben hat, ne, was ja dann, sag ich mal, dann biologische Frau vom biologischen Mann unterscheidet, ne, dass sozusagen das eine externe Autorität kommt und gibt uns einen Zyklus vor, den der Mann nicht wahrnimmt oder anders vielleicht wahrnimmt, aber sicher mal nicht so mit dem Zyklus. Und dass das Wechseljahre Pubertät in sich ja aber auch Zyklen wieder sind. Ne? Also
genau.
Wo das ja wirklich, Dr. Hughes hat das immer beschrieben als der Herbst vom Leben. Ne? Mhm. Und viele versuchen ja dann den zweiten Frühling zu machen, anstatt in den Herbst überzugehen.
Genau.
Und in Kur, finde ich, habe ich das am eigenen Leib ein paar Jahre hintereinander erlebt, was passiert, wenn man den Herbst nicht lebt und dann plötzlich der Winter kommt. Also wir haben das regelmäßig hier durch unseren Föhntal, dass die Bäume noch Blätter haben, dass die Bäume noch im Saft stehen und dann kommt der erste Schnee Ende Oktober und dann haben wir die ganzen Straßen voller Äste.
Ja.
Also weil einfach, ne, und das ist genau das, was ich oft als Bild nehme, wenn ich das von außen sehe, wenn ich so statt Herbst versuche, den Sommer zu verlängern, statt Herbst versuche, einen zweiten Frühling zu machen und in die Blüte zu gehen vor dem Winter. Also da brechen mir dann einfach Äste weg und der Leben. Also jetzt nicht schicksalsmäßig, aber das Leben zwingt mich eigentlich dann in den Herbst. Und wenn ich nicht freiwillig meine Blätter loslasse, und damit meine ich natürlich nicht Lebensfreude.
Genau.
Ne, Dr. Hughes hat immer gemeint, alles Belastende, wo ich jetzt 30 Jahre nachtragend war mit meinem ersten Ex-Freund, lass jetzt endlich los.
Genau. Ne?
Die Kinder, lass jetzt endlich los, die dürfen jetzt selber schauen. Genau. Arbeit, lass jetzt auch los. Also alles, was mir eben sowieso nicht gefallen hat, vielleicht auch den Mann. So, ich denke so, raus. Ne?
Ja.
Und dann kann ich ja eben, und das versuche ich dann immer von meinen Positionen als junger Mann zu sagen, schauen Sie, Wechseljahre ist eine Phase, wo Sie sich erleichtern.
Ne? Genau.
Weil Mens tut das jetzt nicht mehr für Sie. Und jetzt kommt das Schwitzen noch eine Zeit lang, was Sie erleichtert. Aber schauen Sie, alles, was Sie belastet, was schwer macht, das ist jetzt genau die Phase, zu mir leichter gehen. Und da kopiere ich dann wirklich einfach eins zu eins die Weisheiten von Dr. Hughes, der das so dann oft erklärt hat.
Das ist völlig richtig. Und das tut auch gut. Das tut total gut. Am Anfang, ich meine, Veränderung macht ja oft auch Angst. Gell? Was kommt jetzt? Was ist jetzt? Wenn jetzt die Kinder dann womöglich, gehen die Kinder aus dem Haus, was mache ich dann mit der vielen Zeit? Was wollte ich immer schon machen? Was machen? Dann höre ich im Umfeld, oh, die haben sich alle getrennt, weil der Mann plötzlich nur noch zu Hause ist. Oh, also ne, das hat so ein, oh, die Wechsel, ja. Und natürlich entspricht das nicht dem heutigen Zeitgeist, weil die Menschen sind noch nie so weit entfernt von der Natur gewesen wie heute.
Ja, genau.
Noch nie. Niemand weiß mehr, wozu sind die eigentlich da? Warum habe ich überhaupt die Regel? Und Natürlich ist das unsere Verbindung zum Mond. Dieser Zyklus, den der weibliche Organismus hat, unterliegt, der Regent ist der Mond. Der Mond mit seinen 28 Tagen, das ist genau das, was der Zyklus eigentlich sein sollte oder könnte. Und wenn der Mond die Gabe hat, den Wasserhaushalt auch noch so zu, wie wir es immer dann oft erleben, vielleicht als Frauen auch noch mehr als Männer, dass man eben vor der Regel dann wirklich immer sehr, sehr viel Wasser behält, so wie er Ebbe und Flut auf diesem Planeten regelt. Da, finde ich, braucht man sich nicht einbilden, dass man davor gefeit ist und da nicht irgendwie mitmachen muss. Gell? Das macht er ganz automatisch. Und ich finde mal, je mehr man das einfach annehmen kann im Positiven, desto leichter geht's. Ja, dann habe ich halt mal, ich weiß ja, dass es endet. Dieser Richtig. Zustand ist ja, ja genau. nicht so, oh, jetzt habe ich 35 Jahre Nachts Hitzewallung und schlafe nicht mehr. Nein, das ist vielleicht mal ein halbes Jahr, manchmal ist es auch ein Jahr. Dann ist das Jahr halt mal anstrengender, dafür gibt es andere Sachen. Also je nachdem, wie, wenn ich in die Gelassenheit kommen kann, dann ist es viel, viel leichter. Vielleicht zum Aushalten. Mhm. Und ganz, ganz viele sind auch wirklich wie Phönix aus der Asche, wenn die da durch sind. Genau, weil die ja. sagen dann immer, Mensch, Frau Huber, wissen Sie was? Das ist, als wäre ich wieder die Alte. Vor Familie, vor Schwangerschaft, vor Geburten. Also das ist wirklich, ich habe wieder meine Energie und ich wollte immer schon, also ich muss immer diese Töpferfrau auf Lanzarote, die wollte das ihr Leben lang machen, dann kam alles dazwischen, hat es nicht gemacht und die macht das jetzt und das ist richtig gut. Ja. Das ist also wirklich ein, wie du sagst, ein Befreiungsschlag. Mhm. Ja? Und dann ist es, das ist, dann kann ja auch alles, was danach kommt, wunderbar, das muss ja nicht besser sein, das wird anders sein als vorher, aber wirklich leicht. Mehr Leichtigkeit wieder und ja. mehr bei sich ankommen. Gell? Ja. Das wäre vielleicht positiv.
Ja. Sehr gut. Ich lenke noch mal kurz ein bisschen zurück auf die Homöopathie, weil ich das auch noch ganz interessant finde, dass wir vielleicht dann noch, sag ich mal, eine kleine Ebene noch tiefer einsteigen, weil wir haben das mit den Miasmen ja jetzt schon sehr schön gezeigt in dem Vorgespräch auch. Da gehen wir, glaube ich, nicht mehr drauf ein. Aber das ist ja richtig. Wir bewegen uns ja eigentlich, sage ich mal, von ganz schwerer Pathologie in den Wechseljahren bis hin zu, eigentlich ist es ehrlich gesagt keine Krankheit. Also wir haben ja eine riesen Range. Das ist ja fast eben wie Pubertät oder Zahnungszeit, ne, wo man immer das Gefühl hat, okay, es ist ganz schlimm, aber es ist ja irgendwie auch zu Ende. Ne? Also so. Genau. Und deshalb merkt man ja schon, wer die Homöopathie lang kennt, weiß, okay, Pauschalrezepte gibt es eh nicht. Also ne, es ist ja hoch individuell, wann beginnt das? Ne? Allein das kann ja schon Symptom sein, ne? Verfrühte Menopause, ja. Warum kommt das schon so früh? Oder sehr späte Menopause, allein das ist ja schon ausschlaggebend. Genau. Ne? So, was würdest du sagen, wenn ich dich jetzt trotzdem frage, was ist eigentlich so der rote Faden an Wechseljahrbehandlung, mal abgesehen von Individualität? Kannst du dazu eine Aussage machen?
Also, ich finde, schön wäre, wenn der rote Faden schon früher anfangen würde.
Genau, das hast du ja gut gemacht also mit den Zyklusproblemen von vorher. Ja.
Schon, sagen wir mal, gut ist ja immer, wenn schwerwiegende gesundheitliche Probleme sind, dass ich schaue, jenseits der unterdrückenden Maßnahmen der Schulmedizin, was kann ich sonst noch machen? Mhm. Wenn ich denn dann beim Homöopathie-Therapeuten lande, am besten noch bei einem miasmatischen, dann gelingt es dem vielleicht, wenn das jetzt, nehmen wir mal an, die Frau kommt schon in den 30ern, in den 20ern und so, ist ja unsere Aufgabe bei dieser antimiasmatischen Kur, die miasmatische Krankheitslast, die sie aus den vorherigen Generationen mitbekommen hat und mit sich rumträgt, Schicht für Schicht abzutragen. So dass sie ihre Anlagen behält. Sie behält das, aber daraus sollen keine Krankheiten erwachsen.
Genau.
Wenn mir das gelingt, dann wird die ganz entspannt durch die Wechseljahre kommen. Mhm. Ganz viele kommen aber erst, wenn es schon, so wie du jetzt sagst, mit der Endometriosefrau, gell, da ist ja schon, da geht ja schon die roten Alarmlämpchen an, gell? Genau. Sozusagen viele kommen erst, wenn sie merken, oh, jetzt geht aber was richtig anderes los, das merken die auch, es ist, und jetzt habe ich plötzlich ganz andere Symptome und jetzt, weiß ich nicht, jetzt durch, vielleicht auch durch die vielen Impfungen, durch die alles, was die Menschheit jetzt so mitgemacht hat, geht es ja vielen Frauen und auch vielen Männern extrem schlecht, sehr, sehr schlecht. Also ich finde, die Zeiten sind noch nie so viel besucht gewesen wie zurzeit.
Mhm, ja? Genau.
Und durch die vielen Unterdrückungen und da ist es immer so, ich gucke insgesamt, was war in der Familie da, damit die Arzneien, die ich wähle, die richtige Wirktiefe haben. Mhm. Und natürlich sind das dann oft unsere hormonell betonten Arzneien. Natürlich kann das Lachesis sein, Pulsatilla sein, Sepia sein, alles, was einen guten Einfluss auf das Hormonsystem hat natürlich, damit wir das unterstützen, dass dieses neu sich finden innerhalb des Hormonsystems möglichst flott stattfinden kann, ohne viel, sagen wir mal, ohne viel Mätzchen. Und dann wird individuell geguckt, wie ist es? Also sind die Nächte schlimm? Was ist im Vordergrund? Ist es die Trockenheit der Schleimhäute? Das kommt ja auch noch dazu. Ja. Die Hitzewallung oder Kopfschmerz oder was auch immer da ist. Und dann wird eben individuell geguckt. Und was ich aber immer sage, ist, was ganz viel hilft, ist Bewegung, Bewegung, Bewegung. Schon auch wegen Osteoporose. Das ist ja praktisch dann das Nächste, wo, ne, also dass die Elastizität der Knochen erhalten bleibt. Da muss man eben gucken, ob man da was macht, dass auch die Ernährung gut ist, ne, dass die wenig weiße Zucker, wenig Weißmehle, also eine gesunde, sagen wir mal, natürliche Mischkost wäre ja super. Natürlich gibt's auch so Sachen wie Lein, also Leinsaat, Leinsamen, Leinöl, gerade in Verbindung mit Quark oder so, dass das sehr, sehr förderlich sein kann. Eine gute Ernährung, eine frische Ernährung und bewegen, 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 weil man hat in Studien festgestellt, dass die Frauen, die, also man hat zwei Gruppen, die Frauen, die sporteln und sich bewegen und alles, die aber kein Vitamin D genommen haben und die, die sich nicht bewegen und nicht sporteln und Vitamin D genommen haben, da hat man sich hinterher die Struktur, die Elastizität und die Knochendichte angeschaut. Und die Ersteren ohne zusätzliche Gaben, die sich aber bewegen, hatten einen wesentlich besseren, stabileren, elastischeren Knochenaufbau als die anderen. Mhm. Also da muss man immer gucken, regional und auch immer mehr Winter, Sommer, gell? Aber bewegen, bewegen, bewegen ist, damit eben der Körper Ersatzventile aufmachen kann. Und genau. Wenn ich das weiß oder auch viel raus, viel an die Luft, wenn es geht, wenn es von der Zeit her geht. Und manchmal geht es aber von der Zeit her, weil dann ja die Kinder schon raus sind. Gell? Das hat die Natur ja alles schon so richtig eingesetzt, gell? Eigentlich.
Mhm. Hilft denn auch Sauna und solche Sachen, also künstliche Sachen?
Ja, künstliche absolut. Ventile? Sauna ist ja wie ein künstliches Fieber oder zumindest eine Erhöhung der Kerntemperatur. Das wird ja vom Gehirn so wahrgenommen wie Fieber, also praktisch je Grad hoch. Gell? Das ist eigentlich ganz gut, weil dann verdoppelt sich die Immunleistung und dann schwitzt man ordentlich und also wirklich und vor allen Dingen die Dinge machen, die den Frauen gut tun.
Mhm, genau, also von innen nach außen.
Ja, genau, finde ich.
Sehr gut. Ich habe nämlich Lust gehabt, deshalb bin ich kurz dazu Homöopathie abgebogen, außer du möchtest dazu noch was sagen, aber das fand ich eine sehr gute Zusammenfassung, da habe ich nichts hinzuzufügen. Ich würde gerne mich noch auf ein großes Thema eingehen, so gegen Ende unseres tollen Gesprächs. Nämlich auf das Thema Beziehung. Wir haben ja verschiedene Arten von Beziehungen, die sich auch in den Wechseljahren ändern. Einen hast du gerade angesprochen, einen hast du vorhin angesprochen. Also wir haben sozusagen die eigenen Eltern, die vielleicht jetzt schon gestorben sind oder sterben. Ne? Wir haben die Kinder oder je nachdem vielleicht schon Enkelkinder, aber meistens ja Kinder, die ändern, wo sich Sachen ändern. Die haben vielleicht auch schon die erste Beziehung durch, sind gerade wieder getrennt, kommen wieder heim zu Mama oder so Themen. Also das trifft ja oft aufeinander. Oder man hat die jüngeren Eltern, wo Pubertät auf Wechseljahr trifft.
Ja, genau.
So, genau. Und wir haben aber auch, und das wäre jetzt ein bisschen der Hauptpunkt, den ich dann besprechen würde, nämlich gern dieses Thema mit dem Mann, aber lass uns das als Ende nehmen, da habe ich dann nochmal eine Frage wirklich konkret. Aber wie würdest du, wenn du so die einzelnen Beziehungen, Eltern, die jetzt sterben, das ist ja auch aus der Familienaufstellung, ändert sich ja dann zum Beispiel einige Sachen. Genau. die eigenen Kinder, ich nehme nicht mehr so dran teil, das können wir dann unter Umständen die eigenen Kinder übel nehmen. Ne? Jetzt könnte Oma, genau, hat ja die Zeit, sie könnte ja doch jetzt zu meinen Kindern schauen, sie will aber jetzt auf Lanzarote töpfern.
Genau,
so.
Genau.
Also was sind da so deine Erfahrungen und auch vielleicht Tipps, Ratschläge?
Ich finde, das wandelt sich gerade total. Das wandelt sich total. Früher war es ja so, dass tatsächlich, wie du sagst, Oma, Opa waren dann da für die Kleinen und sozusagen die mittlere Generation konnte arbeiten gehen. Gell? Das war ja also alles ganz passend. Das ist heute nicht mehr so, weil in den meisten Fällen wohnen Oma, Opa extrem weit weg, sind gar nicht mehr erreichbar oder aber, wie du sagst, haben ganz andere Interessen, gell? Sind sonst wo auf den Kanaren beim Hochseefischen. Also was ich sehr beobachte, ist, dass es eine ganz explosive Mischung gibt, wenn die Frauen spät Kinder bekommen haben, dann fällt das ja tatsächlich so, Tochter in der Pubertät, Mutter im Wechsel, eine ganz explosive Mischung. Mhm. Da kommt dann wirklich ganz viel zusammen. Aber eigentlich haben alle diese Denkmuster haben ihre spezielle Qualität, finde ich. Was immer natürlich ein Riesenpunkt ist, ist, wenn die Eltern sterben, also gerade wenn die Mutter stirbt, die Person, die uns das Leben gegeben hat, ohne die wir gar nicht da wären, das ist nochmal ein ganz, ganz massiver Punkt. Dann steht plötzlich ja die Frau, hat praktisch aus dieser Ahnenreihe womöglich niemanden mehr und ist dann selber sozusagen die Älteste, weil das die mit den Wechseljahren schwingt ja auch immer mit, oh Mann, jetzt bin ich die, ne? Jetzt habe ich das Alter. Früher hat man mal gesagt, oh Gott, mit 50, 60 bist du ja, ne, das ist ja altes Eisen, gell, Silberköpfchen. Und eigentlich ist das heutzutage so, dass auch die 70-Jährigen noch total fit sind. Also ganz oft, also da gibt's schon einen enormen Wandel. Diese klassischen Rollenmuster gibt's eigentlich ja auch nicht mehr. Ich weiß auch nicht, du wolltest ja noch wahrscheinlich auf die Midlife-Crisis, auf die Wechseljahre des Mannes vielleicht auch noch kommen. Und diesen, früher hatte man ja immer dieses Harley-Davidson und brennt mit der Sekretärin durch, gell? So mit der Mit-50er. Das gibt es auch noch, aber ich finde nicht mehr in den Mengen wie früher. Ja. Oder die sind bei mir nicht. Das kann auch sein. Genau. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Du bist ja noch sozusagen am unteren Ende. Das kommt ja alles noch. Genau.
Ja. Also ich habe ja auch diesen systemischen Hintergrund und da würde ich gerne noch mal kurz bei den Mama und Frau bleiben. Und da ist ja oft ganz was Spezielles auch diese, ich mach's mal besser als meine Mutter. Ne? Das ist eigentlich die Hauptahnenreihe, die ich sehe. Ne? Genau. Und dadurch ist das auch, also nicht nur, aber dadurch haben wir ja auch oft ein schwieriges Verhältnis zur eigenen Mutter, je nachdem, ne? Gerade ab Pubertät oder ab der eigenen Schwangerschaft, wenn ich dann selber Kinder habe und denke, jetzt mache ich mal alles besser. Ne? Und dann gelingt mir das nicht und dann komme ich in so ein seltsames Thema. Aber inzwischen sind sozusagen auch die Mütter, die es mal besser gemacht haben als ihre Mütter, die sind jetzt ja Oma, ne? Ja, und das ist, glaube ich, auch, das macht einfach einen großen Unterschied, ne? Weil viele, sage ich mal, Omas, die jetzt Oma sind, das sind eigentlich die ersten Rebellinnen, die ja wirklich Emanzipation dann auch vorangebracht haben. Und ich glaube, dass es dort, da arbeite ich jetzt viel dran, auch, dass ich immer wieder schaue, dass diese Liebe auch wieder hergestellt wird. Ne? Da sind wir schon wieder in den Philosophieteil, aber das, was du auch schön gesagt hast, diese Dankbarkeit zu dem, der mir überhaupt das Leben geschenkt hat, ne? Als Grundsatz. Das heilt auch schon viel, wenn ich dann in diese Lebensalter umkehre. Also das beginnt ja schon mit der Schwangerschaft, ne? Wenn ich Mama werde, dass dort sich zeigt, dass sehr intensiv ist, wenn ich da Heilung mit meinen Mama auch betreibe. Das ist ja auch, inzwischen kriegt man das ja überall bei jedem Coaching, auch innere Kindheilung und so. Ne? Und das ist natürlich spannend, dass sich denn dadurch aber sozusagen die Rollenbilder nicht wieder verfestigen. Also alle, die ich kenne, die dann Familienaufstellung, innere Kindheilung und so gemacht haben, die werden dann nicht irgendwie so ein Klischee-Oma. Ne? Genau. Gar nicht, ne?
Genau.
Sondern die werden dann bleiben in diesen positiven Emanzipationen trotzdem. Ne?
Genau. Und es geht auch beides zusammen.
Ja.
Und das ist auch so, wie du es ja jetzt auch erlebst, als Vater, jetzt habt ihr ja nochmal Nachwuchs bekommen, dass diese ganzen, die Kinder in dir, diese ganzen kleinen Facetten aus deiner Kindheit genau wieder antriggern und und du siehst dich dann, wie du damals warst. Und es ist eigentlich so schön, wenn da gibt es doch dieses tolle Buch, Das innere Kind muss Frieden finden, von der Stefanie Stahl, also super. Ja, und es ist, wie du sagst, und gerade finde ich in den Wechseljahren oder lass es kurz danach sein, wenn die Eltern noch leben, da passiert ganz viel an Vergebung, an Heilung und an Verständnis.
Ja, genau.
Weil die Frauen verstehen dann erst, wieso vielleicht die Mutter damals so reagiert hat. Und wir
Richtig.
wissen, jeder Mensch tut zu jedem Zeitpunkt sein
Ja,
Bestmögliches.
richtig.
Und
Ja, sehe ich
das
ganz
dann
genauso.
annehmen zu können, dann passiert auch ganz viel an, ach Mensch, Mutter, jetzt weiß ich auch, warum du damals, ne, und ich habe das ja mit meinem Sohn auch gemacht oder so, gell? Und da finde ich, sind diese, und das passiert auch schon vorher manchmal, aber ganz oft in diesen hormonellen Umbruchphasen, finde ich. Da ist die Systemik natürlich Gold wert, gell?
Genau, deshalb dazu, wie ich sage, wahrscheinlich der letzte Punkt, aber mal gucken, vielleicht kommt uns über das Gespräch noch was, nämlich über diese Mann-Frau-Beziehung. Das ist nämlich etwas, wo ich nicht ganz sicher bin. Ich versuche nämlich immer, den Frauen in den Wechseljahren nahezubringen, dass sie ihren Mann nicht sofort aus dem Haus schmeißen. Weil ich persönlich glaube, also neben all dem, dass ich verstehe, dass wenn man jetzt vielleicht auch nicht die beste Ehe geführt hat, 20 oder 30 Jahre, dass man irgendwann merkt, ich habe jetzt die Schnauze voll von dem Typ. Aber ich entdecke dort, also das ist vielleicht auch, deshalb bin ich froh, dass wir es gleich vielleicht auch wirklich kritisch miteinander auseinandernehmen. Vielleicht irre ich mich nämlich da auch, weil ich nehme dort oft auch eine sehr einseitige Wahrnehmung von den Frauen wahr gegenüber ihrem Mann. So. Nicht, also gar nicht jetzt in der Meinung, den Mann irgendwie in Schutz zu nehmen, aber es wird dann sehr viel, ja, mein Mann, mein Mann, mein Mann, mein Mann, und jetzt fliegt der raus und jetzt kann ich das alleine und ich brauche ihn ja auch nicht mehr und die Kinder sind aus dem Haus und der kann mir jetzt, also ich sag's mal radikal, der kann mir jetzt noch ein bisschen Alimente zahlen und ciao, ne? Und da versuche ich eigentlich immer so ein bisschen Einhalt zu gebieten. Einerseits, weil ich denke, dass das so eine 30-jährige Sache, wenn man es wirklich geschafft hat, heutzutage so lange noch zusammen zu sein, ne, dass das ein bisschen mehr Geduld auch haben darf und dass man vielleicht auch schafft, diese Wechseljahrzeit auszuhalten, bis das ändert, ne? Und in diesen Prozess hinein, wo ich das beobachtet habe, dass im Moment aus meiner Warte sehr viele nette, sehr viele fleißige, sehr viele angepasste Männer verlassen werden, und zwar reihenweise. Also ich habe hier, wenn ich Scheidungsmänner habe, hier sind die immer sehr nett, sehr angepasst, sehr freundlich, sehr, sehr, sehr bemüht und sehr meinungsschwach. Was wahrscheinlich einer der ausschlaggebenden Punkte nachher ist, auch warum sie verlassen werden. Aber na, das sind oft, wo man denkt, ja, von außen, warum verlässt man so eine sichere Bank? Ne? Der ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich weiß nicht, ob der aufregende Mann mit Beziehungsschwierigkeiten und nicht geheiltem Kind, ob der die bessere Wahl. Aber anderes Thema. Vielleicht auch nicht. Bin ich gleich gespannt. Und ich versuche eben immer zu sagen, und ich versuche es an dem zu erklären, was ich dann gehört habe, weil die Frau hat ja weniger Östrogen im Laufe der Zeit und der Mann hat weniger Testosteron. Und meine Familienaufstellungslehrerin hat oft gesagt, das sieht man auch in den Aufstellungen, wer rechts steht und wer links. Ne? Lange steht nämlich der Mann rechts. Und genau wenn dieser Zyklus übereinander trifft, dass die Frau, sagen wir, männlich Herr geworden ist in ihrem Verhältnis und der Mann weiblich Herr geworden ist in seinem Verhältnis, dass dann genau diese Übergangsphase nämlich auch, wer leitet jetzt die Beziehung? Ne? Das ist natürlich oft ein Problem, weil die Männer heute gar keine Beziehung mehr leiten. Das ist auch gut, dass wir aus dem Patriarchat rausgehen. Aber na, so diese, ja, ich glaube, das hat gereicht, als was ich versucht habe zu sagen. Wie siehst du das? Wie berätst du die Frauen und auch die Männer? Findest du es gut, dass wenn man jetzt in Herbst kommt, dass man sagt, okay, ich lasse das los und das darf jetzt auch enden? Oder fändest du es eher wertvoller, wenn man das versucht, rüber zu retten? Also am Schluss ist es natürlich individuell, sehr klar. Aber
Auf jeden Fall retten und kämpfen und sich wirklich auch zusammensetzen und Gedanken machen. Beide haben ja einen neuen Lebensabschnitt.
genau.
Beide. Und ganz oft wurde früher, also ganz früher, wenn du die Repertorien aufschlägst, ist ja ganz viel Hysterie, gell? Früher wurden ja die Wechseljahre, wenn die Frauen dann komisch wurden, gell? wurden dann einfach weggesperrt, will ich nicht sagen, aber das wurde alles unter, jetzt wird sie hysterisch, gell? Im besten Wortsinn. Und da passiert ja auch ganz viel mit Unverständnis, dass die Männer das auch damals, vielleicht heute noch viel mehr, weil sie aufgeklärter sind und sich mehr kümmern, dass man das praktisch sehr gut nachvollziehen kann, dass sie manchmal denken, Mensch, also diese Stimmungsschwankung, gell, ist schon ein bisschen anstrengend. Und dadurch, dass aber der Mann, da passiert ja körperlich im Prinzip weniger, es passiert auch was, die Midlife-Crisis des Mannes ist aber früher und die ist nicht so spektakulär körperlich. Da passiert körperlich nicht so ganz viel oder man kriegt weniger mit, weil eben ja kein Zyklus da ist. Aber und es passiert langsam über einen längeren Zeitraum. Das heißt, die haben nicht diese Ups und Downs in den meisten Fällen. Das haben aber die Frauen. Und ich finde, wenn beide, also wenn es eine stabile Beziehung ist und beide sind sich darüber ein, also jetzt sind mal die Wechseljahre, ne, Ausnahmezustand, aber der geht ja auch wieder vorbei. Und danach ist ja dann sozusagen, wenn man, wie du sagst, ich erlebe das aber auch, 30 Jahre zusammen, 37 Jahre zusammen und ach nö, und den jetzt, es ist Zeitgeist auch, finde ich. Es wird heute nicht mehr gekämpft. Es ist alles kurzlebig und wenn mir das nicht passt, dann schmeiße ich es weg, sozusagen. So ist es da auch oft. Aber eigentlich, wenn sich beide zusammen, also ich finde es eher lohnenswert, das Bestehende dann zu erhalten, weil beiden tut es gut. Und es hat ja einen Sinn, warum sich die beiden gefunden haben und vielleicht 30 Jahre zusammen waren und die Kinder großgebracht haben und. Also die Frage ist halt immer, was kommt danach und ist das dann wirklich um so vieles besser? Gell? Genau. Das muss man sich halt, aber ich erlebe das genau so und ich glaube, da ist ganz viel Unverständnis und vielleicht auch mangelnde Kommunikation. Weißt du, das stimmt, da wird vielleicht viel auf die Männer projiziert und das zu Unrecht.
Gell? Ja, zu Unrecht. Weil wenn ich jetzt, also ich stelle mir das auch oft vor, ne? Ich habe jetzt da, also keine Ahnung, als Mann da, also mindestens mal 30, 40 Jahre vielleicht gearbeitet, und habe vielleicht mich dann auch um die Familie gekümmert. Also nehmen wir mal jetzt nicht diese schwarzen Schafe da raus, ne? Also wirklich genau. So. Mhm. Und dann mag ich einfach jetzt nicht mehr. Ne? Mhm. Auch genau. Aus Gründen, wir haben auch gesprochen am Anfang, die Männer haben ja auch keine Menstruation, die sind dann vielleicht auch gesundheitlich mehr sehr belastet. Mhm. Das sehe ich zum Beispiel auch. Ne? Der Mann wird krank, die Frau ist weg.
Ja, genau.
Und genau. Ich weiß nicht, ob ich da zu sehr mitleide mit den Männern, weil die natürlich ihren Teil dazu beitragen, dass sie auch 30 Jahre nicht geredet haben, dass sie auch nicht geübt haben, wie kann ich denn mit den Frauen in Kommunikation gehen, dass vielleicht die Sexualität lang einfach auch ein Missverständnisthema war. Also es ist ja nicht, dass die unschuldig sind, ne? Aber ich erlebe das oft so, dass wenn der Mann dann plötzlich nicht mehr mag, oder? Weil andersrum, ehrlich gesagt, ne, hat der Mann also ja all diese Phasen durchgestanden und die Frau nicht bei dem Kleinsten rausgeballert, ne?
Ja,
nur weil sie jetzt mal krank war oder schwanger war oder ich weiß nicht, was war, ne?
Genau.
Und da finde ich oft, da bin ich erstaunt, wie das ändert, ne, wenn eben diese, wenn vielleicht würde ich mal, um dem Titel nochmal zu sagen, diese Östrogen der Selbstaufgabe, wenn ich plötzlich wieder merke, was ich eigentlich wirklich will, dann auch eine viel kürzere Zündschnur habe als eben die letzten 30 Jahre, ne?
Ja. Genau.
Und deshalb finde ich es auch schwierig. Ich will ja natürlich auch nicht die Frau in einen schlechten Beziehung zwingen. Sage, nein, das ist besser. Bleiben Sie in einen schlechten Beziehung, gehen Sie nicht nach Lanzarote. Also das würde mir auch nicht einfallen.
Nee, genau. Das ist immer ein Miteinander. Und viel Östrogen ist ja auch in Bier, gell? Deswegen trinken ja auch Frauen im Wechsel, auch wenn sie ihr Leben lang kein Bier mochten. Fangen die an, Bier zu trinken, weil sie da die Östrogene wieder herkriegen. Und so könnten sich beide zusammen sozusagen. Also ich denke auch, wie es immer so heißt, in guten und in schlechten Zeiten. Wie du sagst, er hat ja die Eskapaden auch alle mitgemacht und hat sie nicht gleich rausgehauen beim erstbesten hysterischen Anfall, sag ich mal. Und ebenso beruht es vielleicht auch Gegenseitigkeit, dass man da einfach sich gemeinsam diese Zeit nimmt und da durchgeht. Und dann ist danach, das ist ja auch überschaubar. Und danach ebnen sich ja diese ganzen Wogen wieder und dann kehrt auch wieder ein normaler Zustand ein mit einer anderen Qualität. Und die muss ja nicht schlechter sein. Gell? Nee. Ich finde auch, also es ist keine Krankheit, es ist ein wechselhafte Jahre. Es ist ein Zustand von einem enormen Wechsel für beide Parteien. Aber man kommt da auch durch. Also es ist jetzt nicht so, ne? Also eigentlich spannend. Es ist halt spannend und lebhaft oft. Gell?
Das heißt, wenn ich so zusammenfasse am Ende, was ich heute verstanden habe, dann haben wir einerseits eben Wechseljahre in Bezug zu sehen, eigentlich zum ganzen Phase der Geschlechtsreife, also wirklich von Menarche an den Fall, also mindestens mal von dort zu verstehen, wenn wir die innere Kindheilung mit reinnehmen, natürlich auch noch länger, aber sag ich mal, von dem reinen, wenn es eine Pathologie gibt, von dort zu schauen, ne, war das schon immer ein Problem, Mensch, ne? Auf der homöopathischen Seite, da haben wir diesen miasmatischen Teil und nachher den individuellen Teil. Aber am Schluss auch das zu verstehen als wirklich als Chance, als Erleichterung und die Wechseljahre auch im Sinne von vorher schon zu begleiten und nicht erst, wenn ich schon ein Hormonpräparat genommen habe und die ersten Myome schon entfernt habe, dann erst zum Homöopathen zu gehen.
Genau, schön wäre das, gell? Genau.
Sehr gut, dann ende ich mit einem, also von mir aus, von einem Abschluss, und da darfst du dann gerne was zu sagen. Die Julia Onken, so als Klammer, hole ich nochmal. Ja, die hat nämlich gesagt, mit den Wechseljahren ändert die Frau von der körperlichen Mutterschaft in die geistige Mutterschaft. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Sie hat das auch mit einigen Beispielen unterlegt, die ich jetzt nicht vorgreife, dann können die Leute das hören. Aber das fand ich auch ein schönes Bild, so aus diesem, ich muss jetzt 1:1 für mein Kind da sein. Und darf jetzt in dem größeren Sinne, muss aber nicht, aber darf in dem größeren Sinne in diese weise, also ganz im Positiven gemeint, alte Frau einkehren, ne? Wie wir das vielleicht früher auch in einigen Stämmen noch hatten, ne? Die weise alte Frau, die dann sozusagen auch ihre Erfahrungen nachher mit allen teilt. Das heißt sozusagen auch der Appell an meine Generation und die Jünger, den weisen alten Frauen nach den Wechseljahren auch zuhören. Die wissen zwar nicht, was ein iPhone ist oder wie man einen Stream macht auf Twitch oder einen YouTube-Kanal macht, ne? Also vielleicht sind es keine praktischen Ratschläge, aber diese Lebensratschläge, das ist, denke ich, etwas, wo wir auch als Gesamtgesellschaft wieder mehr hören dürften. Ja. Und ich glaube, das macht auch was, wenn wir die alten Damen dann auch wieder mal fragen, dann kommen die auch anders wieder zurück in die Familien, als dass wir sie nur als Hüteersatz benutzen.
Ja, genau. Das ist unglaublich wertvoll, dieses alte Wissen, das alte Wissen der alten Damen und auch der alten Herren auch wieder ernst zu nehmen, zu hören. Und da ist immer ein Kern von Weisheit drin, immer ein Kern. Ich muss immer dran denken, ich hatte einen ganz alten Lehrer früher, der Dr. Ammann, der ist leider auch schon verstorben, und der hat immer gesagt, es gibt ja eine Pflanze, die den Wechseljahren oder gerade in den Wechseljahren im Leben einer Frau, also so richtig wie ein Schutzmäntelchen die Frau umhüllt, und das ist Alchimilla. Das ist der Frauenmantel, und der Frauenmantel ist auch nur dazu da, dass die Frau sozusagen wie so ein Schutzmäntelchen durch diese Zeiten zu bringen. Und auch das kann schon ein wertvoller Tipp sein, finde ich. Egal, in welchem Alter sich die Frau befindet, diese Pflanze ist nur für uns da.
Schön.
Genau. Finde ich ganz schön. Ganz ein schönes Bild eigentlich.
Danke vielmals, Carola. War wieder ein sehr informatives und unterhaltsames Interview. Ja. Also ich fand es unterhaltsam. Ich hoffe, unsere Hörer auch.
Genau.
Und wir haben, glaube ich, sehr viele sehr zentrale Aspekte auch ansprechen können. Mhm. Vielen Dank dafür, deine Expertise. Gibt es irgendwas, was du noch ankündigen kannst, wo man dich demnächst mal hört? Oder gibt es vielleicht zufällig was über Wechseljahr, was demnächst stattfindet oder irgendwas sonst, wo man dich findet demnächst?
Vielen, vielen Dank erstmal, Marvin. Vielen, vielen Dank dafür, dass wir so einen netten Podcast wieder machen durften. Ist immer ganz lustig. Wir haben an der CVB, wie gesagt, im nächsten Jahr in dem Meisterkurs, da geht es nur um Hormone. Hormone, Moleküle der Gefühle, und da geht es einmal um Schwangerschaft, Geburt, einmal um die Pubertätszeit, einmal um die Midlife-Crisis des Mannes, ein Wochenende und ein Wochenende Wechseljahre. Da kann man das nochmal ganz vertiefen, wenn man möchte. Das ist online über Zoom auch. Und ansonsten sind wir jetzt in Wolfsburg im Juni in Präsenz mit der Fachfortbildung. Chronisch krank, was steht der Heilung im Wege? Wo wir schwere und schwerste Pathologien nochmal miasmatisch unter die Lupe nehmen. Ja, und ansonsten super. Alles Weitere über die Akademie. Genau. Und dann, wir sehen und hören uns auf jeden Fall. Gell?
Genau. Dann verabschiede ich nicht nur dich, sondern auch die Hörer. Ja, genau. Und danke vielmal für die Aufmerksamkeit an alle, und für dich nochmal danke, dass du gekommen bist.
Ciao, Carola. Ganz gerne. Danke, Marvin. Tschüss.